Atemweg.
Rund um den Welt-COPD-Tag im November 2024 haben wir uns mit 3 Folgen der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung gewidmet. Wir haben über die Notwendigkeit gesprochen, aufmerksam für diese Erkrankung zu sein, haben die medikamentösen Therapien beleuchtet und diskutiert, wie eine hohe Adhärenz bei den Betroffenen erreicht werden kann. Ich als medizinischer Laie blicke auf die Folgen zurück und denke, prima. Da haben wir doch die COPD hinreichend hier bei Atemweg bedacht. Aber haben wir das wirklich? Nun, wir bei Atemweg freuen uns ja immer über Input zu neuen Themen im persönlichen Gespräch oder gerne auch per Mail an podcast.de@kesi.com. Und genau auf diesem Weg hat uns ein Thema erreicht, was unbedingt im Zusammenhang mit COPD beleuchtet gehört. COPD und Psyche. Und eigentlich ist das ja offensichtlich. Wir haben eine chronische Erkrankung, die nicht geheilt werden kann, die Betroffene ein Leben lang begleitet, die die Lebensqualität einschränkt, die die Möglichkeiten eines selbstbestimmten Lebens reduziert und zu einem maßgeblichen Teil das Leben der Betroffenen bestimmt. Und trotz all dieser Gründe hatte ich diesen Aspekt der COPD nicht auf dem Schirm. Ich bin gespannt, ob das an meiner mangelnden medizinischen Erfahrung liegt oder ob das Thema eventuell auch in der Praxis nicht die Beachtung erfährt, die es verdient. Wir schauen aus 3 Perspektiven drauf. Mit Professorin Nicola Stenzel von der Psychologischen Hochschule Berlin, mit Doktorin Silva Mitadiami, Allgemeinmedizinerin, ebenfalls aus Berlin, und mit Dr. Christian Garde, Pneumologe, niedergelassen in Lüneburg. Einen schönen guten Tag an Sie alle 3.
Hallo.
Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Jetzt bin ich neugierig. Ich habe ja so in der Anmoderation mal behauptet, dass ich trotz der ganzen Folgen Atemweg, die ich moderieren darf, ja noch nicht wirklich so einen Durchblick habe, was das Thema Psyche und COPD in der Praxis angeht. Beziehungsweise ich habe gesagt, das wäre nicht so präsent. Jetzt fangen wir doch mal da an, wo die Patientin, der Patient in der Regel zuerst, ich nenne es mal so, aufschlägt oder sich sozusagen in welche Praxis sie oder er sich wendet, nämlich an die allgemeinmedizinisch-hausärztliche Versorgung. Doktorin Mitadiami, wie sieht's denn aus? Ist das Thema Psyche und COPD bei Ihnen in der Praxis tatsächlich nicht präsent oder spielt es eine Rolle?
In erster Linie müssen wir uns mal vor Augen halten, dass die COPD an sich für die Patienten und auch für den Arztpraxen gar nicht so präsent ist und dass es viele unterdiagnostizierte Patienten mit COPD gibt. Die Patienten leiden natürlich trotzdem unter den Symptomen und ich weiß nicht, ob Sie schon mal Luftnot hatten, ob Sie eine eingeschränkte Beweglichkeit hatten, ob Sie sich nicht mehr so bewegen konnten, die Treppe nicht mehr hochgekommen sind. Das sind ja alles Dinge, die belasten den Patienten und je älter wir werden, wissen die Patienten, okay, das gehört zum Altern dazu und wollen es auch irgendwie gar nicht so wahrhaben. Und das ist vielleicht auch die Sache, warum COPD und Psyche nicht so präsent sind. Aber es ist ein sehr präsentes Thema, weil wir dann mit der Angst, mit den depressiven Verstimmungen durch diese Situation im Alter umgehen müssen. Und deswegen werden die Patienten auch ein bisschen mürrisch. Und da ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur den Zusammenhang COPD und Psyche erkennen, sondern vor allen Dingen die COPD erstmal erkennen und die COPD behandeln, damit wir dann auch die Psyche in den Griff bekommen.
Da sprechen Sie was an, was wir ja auch in den Folgen, die ich in der Anmoderation schon gesagt habe, nämlich die Awareness, was da auch ganz klar rauskam. Professor Vogelmeier hat in der Folge ganz klar darauf hingewiesen, dass wir wahnsinnig viele Unterdiagnostik noch haben, also verdeckte COPDlerInnen, die in den Praxen sind. Und dann haben Sie auch schon angesprochen, da werden wir gleich drüber reden, was da für Gründe für psychische Erkrankungen stecken können. Ängste, die die Betroffenen haben, wie geht es weiter? Dann natürlich diese Urangst, keine Luft mehr zu kriegen. Ganz, ganz spannender Input schon mal. Herr Dr. Garde, wenn wir das jetzt in die Fachpraxis übertragen, Bei Ihnen wissen ja alle, dass Sie COPD haben, wenn Sie bei Ihnen sind, oder? Und wie ist denn das Thema COPD und Psyche dann bei Ihnen präsent?
Das ist in unserer Gemeinschaftspraxis schon sehr präsent, eben auch, weil wir gezielt danach fragen. Ob die Patienten am Ende wirklich eine COPD haben oder auch andere Differentialdiagnosen in Frage kommen, das ist ja häufig Gegenstand der Diagnostik und klärt sich dann. Aber wir nutzen Fragetools, Fragebögen. Das fängt schon beim COPD-Assessment-Test an, der ja auch Lebensqualitätsanteile hat und auch durchaus seelische Aspekte, wie zum Beispiel den Schlaf, auch abfragt. Das finde ich sehr spannend und sehr interessant. Mit Patientinnen und Patienten darüber zu sprechen, ist dann allerdings schwierig an vielen Stellen. Und zwar deswegen schwierig, weil viele mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben. Die meisten Menschen wissen natürlich, dass die COPD irgendwie eng mit dem Rauchen verknüpft ist, also einem letztendlich auch selbst zugefügten Schaden. Und das macht die Sache manchmal schwierig, weil das Thema Schuld im Raum ist, was ein schwieriges Thema ist, gerade das auch so in der Sprechstunde zu erfassen. Die Depression ist ja eine ganz häufige Komorbidität, die auch häufig mit behandelt gehört. Und ich versuche dem immer zumindest ein bisschen Raum zu geben. Es ist sehr schwierig in unseren knapp bemessenen Zeiten, aber da auch zu signalisieren, auch durch Körpersprache zu signalisieren, ich bin offen dafür, wir reden da mal drüber. Mhm. Ja. Die nachlassende Leistungsfähigkeit, die Auslöser, das sind viele Aspekte, die eben auch seelische Anteile mit bedingen.
Also das Problem sehr präsent, das nehme ich mit. Und Sie haben auch schon die Herausforderungen skizziert. Die Zeit, die man in der Praxis hat, darüber werden wir gleich auch noch reden müssen. Und für die Zuhörenden, wir sind hier per Bild zusammengeschaltet. Und ich habe Professorin Stenzel die ganze Zeit nicken sehen bei vielen Aussagen. Und jetzt bin ich gespannt, weil Sie haben ja unter anderem haben Sie eine Studie zur Lebensqualität und krankheitsspezifischen Ängsten. Das klang ja gerade schon so ein bisschen an, durchgeführt bei Menschen mit COPD. Doktorin Metadiami hat es ja auch schon gesagt, diese Luftnot, ich meine, das ist eine Urangst. Wie sieht's denn aus Ihrer professionellen Perspektive? Welche Aspekte sind denn grundlegend, wenn wir auf COPD und die Psyche gucken, wichtig?
Das, was wir gerade schon gehört haben aus der praktischen und klinischen Expertise der KollegInnen hier, das sehen wir tatsächlich auch in den Studien. Also wir sehen, dass die Lebensqualität der Betroffenen einfach aufgrund der besonderen körperlichen Situation, der ganzen Veränderungen, die im Leben der Betroffenen durch die Krankheit entstanden sind, dass die eingeschränkt sind. Und zusätzlich dann auch psychische Probleme, wie zum Beispiel Angststörungen oder depressive Erkrankungen. Aber neben diesen tatsächlichen Diagnosen spielen auch schon so subklinische Aspekte, so nennen wir das, also Dinge, die noch nicht wirklich eine Diagnose sind, auch eine Rolle. Und zwar besonders diese krankheitsbezogenen Ängste. Und das klang auch gerade an, so diese Angst erstmal vor dem Fortschreiten der Erkrankung. Wie geht das weiter? Was kommt da noch alles? Und dann auch die Angst vor der Atemnot, ne? Weil eben Atemnot ist ein sehr, sehr beängstigendes Symptom. Und angesichts der schweren Diagnose ist es natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass die Betroffenen sich verstärkt mit diesen Themen beschäftigen. Aber wir wissen eben auch, dass diese Ängste dann irgendwann selbst zu einer Belastung für die Betroffenen werden können und auch die Lebensqualität und eben auch das Krankheitsverhalten weiter beeinträchtigen können. Das haben wir gerade auch eben schon ein bisschen gehört von den KollegInnen. Das klang so ein bisschen an, dass natürlich, wenn man diese Ängste hat, man darauf reagiert. Viele Betroffene haben Angst vor körperlicher Aktivität. Das ist auch eine krankheitsbezogene Angst. Und das nennen wir dann Fear Avoidance. Das heißt, aus Angst vermeiden Betroffene ganz viele Dinge im Alltag, was sehr, sehr nachvollziehbar ist, weil sie einfach keine Atemnot auslösen möchten. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass körperliche Aktivität bei COPD ebenso wichtig ist. Und da haben wir dann natürlich eine Krux. Das heißt, wir haben auch dann negative Auswirkungen von krankheitsspezifischen Ängsten, zum Beispiel auf Reha-Outcomes sogar. Mhm. So weit geht das. Und das ist natürlich was, wo wir einfach gut hingucken müssen und was meine KollegInnen ja auch gerade eben schon angedeutet haben.
Ja. Ganz, ganz spannender Aspekt. Natürlich irgendwie total nachvollziehbar. Wenn ich mich bewege, komme ich in eine Atemnot, also vermeide ich die Bewegung. Aber natürlich ist die Bewegung eine zentrale Säule, das wissen wir in der COPD, um eine höhere Lebensqualität auch zu erreichen. Wir reden nicht von Sport, sondern wir reden von angepasster Bewegung. Und Sie haben es gesagt, selbst in der Reha gibt es dann ein schlechtes Outcome. Herr Dr. Gade, wenn wir dabei bleiben, bei so ganz praktischen Dingen. Wir haben in Atemweg im Kontext COPD immer auch wieder darüber gesprochen, dass ein adhärentes Verhalten bei den PatientInnen zum Beispiel eine Device-Schulung ja enorm wichtig ist. Ne? Also nur wenn ich ein Mittel auch richtig inhaliere, dann kommt es da an, wo es wirken soll und dann habe ich eben auch die Wirkung. Aus Ihrer Perspektive. Gibt es da einen Zusammenhang, dass wenn PatientInnen gut geschult sind und eine Sicherheit im Umgang mit der Therapie haben, hat das eine Auswirkung auf mögliche psychische Zustände, Befindlichkeiten? Also ist Adhärenz gleich auch gutes psychisches Befinden oder wäre das zu weit ausgeholt?
Ich möchte noch einen Einwurf machen, bevor ich auf Ihre Frage antworte.
Bitte, gerne.
Wir sind eine Gemeinschaftspraxis bei uns und wir sind auch HIV-Schwerpunktpraxis. Mhm. Das bedeutet, dass das Thema Sexualität in unserer Praxis immer eine große Rolle spielt. Und das spielt tatsächlich auch aus meiner Erfahrung, Stichwort körperliche Aktivität, bei COPD-Patientinnen und Patienten eine Rolle. Das ist natürlich ein Thema, über das man noch schwieriger reden kann. Aber natürlich lässt die körperliche Leistungsfähigkeit im Alltag an vielen Stellen nach. Das ist beim Treppensteigen für alle zu bemerken, beim Thema Sexualität dann nur in der Zweisamkeit. Aber es ist ein großes Thema im Hintergrund und viele trauen sich schambehaftet nicht darüber zu sprechen. Aber auch dort wird die Lebensqualität eben durch die nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Und manchen tut es gut, das einfach mal zu formulieren und zu sagen, ja, ich weiß, dass das an vielen Stellen so ist. Du, lieber Patient, liebe Patientin, bist damit auch nicht alleine. Auch andere haben diese Problematik. Man kann darüber reden, man kann auch überlegen, ob es vielleicht Optionen gibt, da auch Hilfestellungen zu bieten, die Lebensqualität wieder zu verbessern. Also ich wollte diesen Punkt nochmal zur körperlichen Aktivität ergänzen und einstreuen. Wichtiges Thema, schwieriges Thema aus meiner Erfahrung und sprengt den Zeitrahmen dann in der Sprechstunde erst recht. Aber trotzdem sollten wir uns dessen bewusst werden, auch nochmal ganz aktiv. Das ist mir wichtig. Ihre Frage zielte ja auch auf die Therapieadhärenz und die Device-Schulung.
Genau.
Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Sie haben das Wort Sicherheit benutzt. Das fand ich sehr spannend, weil diese Patientinnen und Patienten gerade in den Erstkontakten natürlich fürchterlich unsicher sind. Hm. Wie geht's mit meiner Erkrankung weiter? Wie gehe ich mit meiner Erkrankung um? Manche klammern sich regelrecht fest an ihr Notfallspray, was auch ein gewisser Ausdruck der Angst ist. Aber eine Device-Schulung, die bei uns völlig elementar ist, die bekommen wirklich alle Patienten zu 100%, schafft eine gewisse Sicherheit. Ich kann mein Inhalationsdevice richtig anwenden. Ich weiß, es kommt dann auch in meinen Bronchien an. Es hilft mir. Ich weiß auch, manche Präparate helfen nicht sofort, aber ich profitiere langfristig davon, wenn ich sie wirklich regelmäßig nehme. Ich weiß, wie ich meine Therapie anpassen kann, wenn es mir mal schlechter geht, vielleicht auch an Wochenenden und Feiertagen, wo ich meine Arztpraxis nicht erreichen kann. Mhm. Das sind Faktoren, die enorm Sicherheit schaffen und eine Stabilität schaffen.
Ja, danke auch nochmal für den Einwurf. Ich habe gerade gedacht, ich werde das Thema auf jeden Fall mit in die Redaktion nehmen, weil es, glaube ich, ein großes Tabuthema ist. Aber natürlich ist ja, Sie haben das im Bewegungskontext, aber das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Stück Lebensqualität, was wir in der Sexualität ausdrücken und erfahren. Also finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Danke dafür. Und und gleichzeitig auch wieder spannend, dass Sie das natürlich mit Ihrer Perspektive einer HIV-Schwerpunktpraxis natürlich viel präsenter haben, als wir es sonst vielleicht in Nicht-Schwerpunktpraxen präsent haben, weil das Thema da natürlich eine andere Rolle spielt. Also viele, viele spannende Gedanken dazu, aber vielleicht können wir dazu ja nochmal einen extra Podcast machen. Finde ich persönlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Doktorin Mitadiami, ich habe im Netz mir das Logo Ihrer Praxis angeschaut und da ist wirklich sprichwörtlich der Mensch im Mittelpunkt zu sehen und das gehört auch zur Philosophie Ihrer Praxis. Jetzt hat Herr Dr. Garde das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Auch Sie sind natürlich in der hausärztlichen Praxis an das System gebunden und das will ich jetzt gar nicht bewerten, sondern das ist ja einfach so und damit unterliegen Sie ja auch gewissen Zwängen, also zum Beispiel dem Zeitdruck. Wie viel Zeit haben Sie für die einzelne Patientin, den einzelnen Patienten? Mal ein bisschen ketzerisch gefragt, hat man in der allgemeinmedizinisch, hat man in der hausärztlichen Betreuung überhaupt die Chance, mehr zu machen, als sich dann bei Menschen mit COPD nur um die somatischen Beschwerden zu kümmern?
Die Allgemeinmedizin, glaube ich, die wird landläufig sehr unterschätzt. Und ich erlebe es immer bei den Studenten. Wir sind Lehrpraxis der Charité. Dass Studenten kommen und sagen, naja, eigentlich wird immer so ein bisschen uns vermittelt, Allgemeinmediziner stellen Rezepte und Überweisungen aus und dann geht's sowieso zum Facharzt. Und genau dieses Spektrum versuchen wir gar nicht abzubilden, sondern wir stellen schon gerade Diagnostik und Therapie der Volkskrankheiten in den Mittelpunkt. Und ich denke, das muss auch so sein. Und da erlebe ich sehr viele Kollegen auch von unserem Stammtisch, dass die heutzutage sehr gut ausgebildet sind und dieses vielleicht auch althergebrachte, dass Praxen nur noch Rezepte und Überweisungen ausstellen, gar nicht mehr an der Tagesordnung ist. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel zu tun. Und Mein Konzept ist von Anfang an, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren niedergelassen, dass ich MFAs gut ausbilde. Ich weiß, es gibt auch MFA-Mangel. Trotzdem konnten wir das immer stabil halten. Wir bilden auch Azubis aus. Und genau da ist der Punkt. Ja, wir brauchen gut ausgebildete Helferinnen und Helfer, die uns Ärzten auch die Arbeit leichter machen. Und dazu gehört für mich das Device-Training. Dazu gehört für mich ein gut ausgebildeter MFA, die auch eine Lungenfunktion bei der COPD machen kann und die auch weiß, was der COPD-Kontrolltest ist. Und das sind alles Dinge, die machen bei mir schon die Helferinnen beziehungsweise die MFAs. Ja? Und dadurch ist es viel einfacher, die Patientenbetreuung, weil die Patienten zu mir vorbereitet in die Sprechstunde kommen und ich habe sozusagen mehr Zeit für das Gespräch, für das Eigentliche. Und da kann ich persönlich nur ein ganz großes Dank an meine MFAs ausrichten, die super gebildet und super interessiert sind und sich sehr engagieren und immer so ein bisschen traurig sind, wenn dieses Engagement nicht allseitig geachtet wird. Und denn, oh, das sind ja nur die Helfer. Nein, sie sind nicht die Helfer, sie sind ein ganz stabiler Baustein unserer Praxen.
Das würde ich gerne unterstreichen und quasi hier virtuell Applaus senden wollen. Das geht mir in meiner Praxis ganz genauso. Ich wäre ohne meine Mitarbeiterin, ohne meine MFAs, glaube ich, aufgeschmissen. Und die machen häufig im Vorfeld schon die Lungenfunktionsdiagnostik und sprechen mit dem Patienten schon und geben mir schon ganz wertvolle Hinweise, entweder mündlich oder mit einem kurzen EDV-Eintrag. Das und das ist in der Zwischenzeit passiert. Und für Patientinnen und Patienten ist ja häufig die Hemmschwelle, auch mit den Mitarbeiterinnen zu sprechen, so auch so direkt nebeneinander stehen, viel geringer als mit Ärztin oder Arzt, wenn vielleicht noch ein Schreibtisch dazwischen ist. Und oft erfahren die Mitarbeiterinnen ganz andere Dinge, als uns nachher erzählt werden. Ich finde das auch total wichtig. Wir kümmern uns enorm darum, dass unsere Mitarbeiterinnen gut ausgebildet, gut weitergebildet sind, Zusatzqualifikationen haben, NASA-Cobra-Schulung machen und so weiter. Aber der Patientinnen- und Patientenkontakt ist eigentlich häufig noch viel enger über die Jahre als der zu mir, habe ich den Eindruck.
Das kann ich an der Stelle auch kurz unterstreichen. Also das Thema Tabuisierung, da gehen wir vielleicht später noch drauf ein, spielt ja eine große Rolle. Und man darf nicht unterschätzen, was das für manche PatientInnen bedeutet, den, ich sage es mal ganz sprichwörtlich, weißen Kittel vor sich zu sehen. Und da hat man einfach manchmal bei anderen Personen, die weiteres Praxispersonal sind, egal ob sie einen weißen Kittel tragen oder nicht, haben Betroffene weniger Hemmungen. Und das kann schon ganz, ganz viel bringen. Also das mag ich an der Stelle sehr unterstreichen.
Ja, spannend. Vielen Dank für diesen Einblick, Doktorin Mitadjami und auch Herr Dr. Garde, dass Sie das nochmal so unterstrichen haben. Und es zeigt ja ganz deutlich, es ist natürlich Teamwork, was in den Praxen läuft und mit einer hohen Kompetenz im gesamten Team versehen. Könnten wir natürlich auch noch ein spannendes Thema machen, wenn wir über Primärarztversorgungssysteme sprechen und so weiter und so fort, aber das liegt ja noch ein bisschen in der Zukunft. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wie Sie es gesagt haben, dadurch, dass das Team natürlich viel auffängt, haben Sie dann Zeit, vielleicht auch mal Gespräche anzugehen, die man sonst, wenn man jetzt nur die Diagnostik machen muss, gar nicht schafft, einfach von der Zeit her. Weil Sie haben es auch gesagt, Doktorin Mitadjami, es ist natürlich ein großer Ansturm, den Sie da haben, den Sie gleichzeitig mit einer hohen Kompetenz aber angehen. Das Aufnehmen, Professorin Stenzel, das mit der Zeit, Dr. Garde hat das eben auch gesagt. Wir kennen das doch alle. Wir gehen über die Straße und ich treffe jemand und sage, wie geht's? Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin am Mikrofon, dann gehe ich davon aus, dass er sagt, och, alles gut in der Regel. Weil würde dieser Mensch sagen, ach weißt du, eigentlich bedrückt mich gerade dies, jenes und auch das noch ein bisschen, wäre ich ja schon ein bisschen überfordert, weil damit rechne ich in der Situation ja gar nicht. Weil dann möchte ich ja auch entsprechend reagieren können, das irgendwie auffangen können, etc. pp. Im Grunde also ist ja so fast so ein Gefühl davon, ich frage zwar, aber eigentlich will ich gar nicht wissen, wie es dir geht, weil ich dann in diese Überforderung reinlaufe. Spielt das eine Rolle im Gespräch zwischen Betroffenen und Behandelnden? Also kennen Sie das vielleicht auch aus Ihren Studien, dass BehandlerInnen sagen, Ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen, weil, wenn ich da dieses Fass aufmache, da läuft mir der ganze Praxistag außer Kontrolle.
Es
gibt da mehrere Studien, die sich das angucken, so Barrieren für Kommunikation verschiedenster Art. Und ich denke, das betrifft immer beide Seiten auch und liegt in der Natur der Sache. Also zum einen haben wir, das haben wir ja auch schon gehört, die Betroffenen, die sich nicht trauen, das Ganze anzusprechen, die gar nicht wissen, ob das jetzt die richtige Stelle ist, die auch diese Schuld, dieses Schuldthema unter Umständen mit sich tragen und deswegen denken, ich darf jetzt gar keine, auch noch mit Angst und so weiter kommen. Also das ist auch noch was, oder so gesellschaftlicher Druck, funktionieren zu müssen, nicht schwach sein zu dürfen, ist ja auch vielleicht generationsabhängig nochmal, das ist das eine. Und auf der anderen Seite aber natürlich medizinische BehandlerInnen. Und ein ganz wichtiger Grund, der in der großen Studie genannt wurde, war wirklich zu wenig Zeit. Mhm. Also, dass man natürlich einen anderen Fokus hat und ganz, ganz viel unterbringen muss in dieser kurzen Zeit, dann ist wirklich die Frage, was kann ich denn da alles unterbringen? Und wenn ich die Tür jetzt aufmache, kriege ich sie dann wieder zu. Es ist aber ganz wichtig, weil ja ÄrztInnen häufig erste Vertrauenspersonen sind und langjährige BegleiterInnen sind, gerade bei chronisch kranken Personen, dass die Tür aufmachen, also die quasi eine erste Anlaufstelle sind. Es gibt ja diesen schönen Satz, gute Gespräche dauern auch nicht länger als schlechte. Das heißt, häufig ist es so, dass man in kurzer Zeit einen ersten Eindruck ja gewinnen kann und dann ist es aber natürlich notwendig, weiter zu verweisen. Das ist ja ganz klar und es liegt auch einfach in der Natur der Sache und in unserem System, dass man dann gucken muss, wie kriege ich jetzt diese Person, wenn ich tatsächlich einen Bedarf feststelle, an eine andere Stelle.
Doktorin Mitadjami, Sie haben es gesagt, Sie haben wahnsinnig viel Berufserfahrung in Ihrer Praxis mittlerweile gesammelt. Deshalb sind Sie so einem, also das, was wir gerade theoretisch erörtert haben, werden Sie ja praktisch erleben. Sie haben es ja auch gesagt, da kommen multimorbide, vielleicht ältere PatientInnen, dann rauchen die jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel Jahre und so weiter und so fort. Haben Sie einen Werkzeugkoffer sich aufgebaut, wie Sie quasi an diese Themen rankommen und wie Sie damit trotzdem, ich benutze das Wort jetzt mal, effektiv auch im Praxiskontext umgehen können?
Da habe ich zwei Konzepte. Das erste Konzept ist, ich kenne meine Patienten. Ich habe ehrliches Interesse an den Patienten. Ich habe gefragt, schon lange, ja, was hat er für eine Familie, ich kenne die Familie in der Regel, was hat er für einen Beruf, und die Patienten kommen wirklich regelmäßig zu uns. Das heißt, ich sehe ihm an der Nasenspitze an, wenn es ihm nicht gut geht. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Baustein. Er braucht gar nichts sagen, sondern er kommt rein und ich weiß, okay, der hat Luftnot, der hat vielleicht Rückenschmerzen, hat Herzschmerzen. Und da wundern sich Patienten immer, wenn ich sage, ihnen geht's nicht gut. Ich habe gesehen, wenn er abgenommen hat. Ich sehe, wenn er zugenommen hat. Ich sehe, wenn er ungepflegter wird. Ja, also das sind ja alles Dinge, die ganz präsent in der Praxis sind. Mhm. Und die mir helfen, auch Zeit zu sparen, weil ich den Patienten kenne und es nicht erfragen muss. Und dann ist es etwas, was ich mir über Jahre aufgebaut habe und was ich jetzt dem technischen Fortschritt auch ein bisschen jetzt überlassen habe. Ich habe zuerst sehr viel mit Fragebögen gearbeitet, aber die hat nicht der Patient ausgefüllt primär, sondern es war dann in der Praxis und es waren abwischbare Bögen, die wir gescannt haben. Und jetzt mache ich eben da, vieles elektronisch. Und der Patient hat Zeit, wegen meiner auch im Wartezimmer, er hat Zeit zu Hause, sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und das ist für mich viel, viel schneller, die Sache zu erfassen. Und er kann mir mit diesen Informationen, mit diesem Fragebogen viel mehr Infos geben, die ich sehr schnell erfassen kann. Und das ist für mich eben sehr zeiteffektiv. Und es wird automatisch gleich in mein System übertragen. Und das finde ich für mich eine sehr gute Sache. Ich weiß, es gibt Argumente, die sagen, naja, aber dann ist es ja nicht mehr das ärztliche Gespräch. Nein, ich kann dann an dem Punkt einhaken, wo ich finde, dass es medizinisch wichtig ist. Weil das ist für Patienten nicht erkennbar, was ist für mich wichtig. Und sie paraphrasieren und wiederholen Dinge, die ich gar nicht wissen möchte und auch gar nicht brauche. Und das ist für mich wichtig, dass ich das Gespräch in die richtige Richtung lenke. Die Fragebögen, Asthma-Kontrolltest und COPD-Kontrolltest bei den Atemwegserkrankungen oder auch bei Herzinsuffizienz, um das zu unterscheiden, differenzialdiagnostisch, die mache ich natürlich auch, aber eben auch andere Fragebögen, Schmerzfragebögen und.
Dann nehme ich mit, Sie haben, und das haben Sie gerade nochmal erklärt, sich Werkzeuge geschaffen in Form von Fragebögen, die Sie jetzt mittlerweile auch digital nutzen. Und gleichzeitig haben Sie natürlich eine wahnsinnige Kenntnis der Menschen, die Sie regelmäßig in der Praxis besuchen, weil Sie die natürlich auch über einen langen Zeitraum begleiten. Wenn ich jetzt in die Fachpraxis springe, Herr Dr. Garde, dann wird das bei Ihnen mit dem HIV-Schwerpunkt ja gar nicht so unähnlich sein, weil ich weiß auch, dass Menschen mit HIV natürlich regelmäßiger in eine Praxis kommen, einfach zur Kontrolle. Ist es bei Ihnen anders als vielleicht in Anführungsstrichen in der normalen pneumologischen Praxis? Oder würden Sie sagen, das weckt sich auch mit den Erfahrungen in der Fachpraxis?
Ich glaube, dass sich das in unserer Praxis gar nicht ganz wesentlich unterscheidet. Wir benutzen auch, wie schon erwähnt, die üblichen Fragebogen, COPD-Assessment-Test, Asthma-Kontrolltest und so weiter, um unsere Patientinnen und Patienten da abzuholen. Ich nehme mir bewusst Zeit fürs Gespräch. Ich hatte Kontakt und Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die mir sagten, nein, das Gespräch dauert uns alles viel zu lange. Wir haben jetzt auch die Praxen umgestellt und haben jetzt Stehtische, sodass die Patienten sich gar nicht mehr hinsetzen, sondern das Gespräch nur ganz kurz im Stehen gemacht wird, damit die möglichst schnell wieder draußen sind. Das steigert unsere Effizienz. Das ist irgendwie nicht so mein Vorbild, um es ehrlich zu sagen. Also ich signalisiere schon auch durch die Raumaufteilung und durch meine Körperhaltung, dass ich da eine Gesprächsbereitschaft habe. Und wir nutzen eben auch Fragebogentools, die auch zum Teil vorher schon elektronisch bei der Terminvergabe dann übermittelt werden. Ich denke, dass sich das in unserer Praxis nicht wesentlich unterscheidet. Natürlich hat jede Praxis so ihre Besonderheiten, jede Praxis vielleicht ein bisschen anderes Patientenkollektiv. Ich bin ja auch Allergologe, wir haben auch ziemlich viele junge Patientinnen und Patienten, die zur Heuschnupfenbehandlung zu mir kommen, die häufig auch gar keinen anderen Hausarzt haben, weil sie sonst keine weitere Erkrankung haben und nur zum Beispiel regelmäßig zur Hyposensibilisierung oder zur Asthmakontrolle kommen. Ich denke, da sind wir sehr ähnlich auch aufgestellt mit unserer Praxis.
Professorin Stenzel, jetzt spiele ich den Ball nochmal zurück zu Ihnen. Schade, wenn Praxen sagen, wir können das gar nicht leisten und reduzieren jetzt die Gespräche auf das Notwendigste. Ich sage jetzt mal aus meiner Laienperspektive, ich denke nicht, dass das die Lösung sein sollte. Ordnen Sie das doch mal ein. Was kann ich denn tun? Zeiteffektiv, was für Möglichkeiten habe ich? Und vielleicht auch schon die Frage, wann sollte ich denn darüber nachdenken, jetzt eine psychotherapeutisch-psychiatrische Behandlung zu eskalieren? Also es kann ja auch den einen oder die andere geben, wo ich sage, jetzt müsste ich zur nächsten fachlichen Kollegin, zum nächsten fachlichen Kollegen vielleicht überweisen, weil das doch quasi den Rahmen der Praxis hier sprengt.
Ja, das ist eine gute Frage und wichtiger Aspekt. Die Sache ist ja immer, wer benötigt eigentlich was und wie viel? Also das ist so die Frage, die wir uns immer stellen in Differentialdiagnostisch. Und man kann so ganz unauffällig was reinsliden ins Gespräch. Das nennen wir den Zwei-Fragen-Test. Der wird auch von der Nationalen Versorgungsleitlinie Unipolare Depression vorgeschlagen. Das sind einfach zwei Fragen, die zu den Depressionskriterien gehören. Und zwar erstmal, fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Und zweitens, hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun? Und man sagt, wenn beide Fragen mit Ja beantwortet werden, dann sollte man ein weiteres Screening vornehmen. Also das hat eine recht gute Sensitivität, Spezifität, das zu verwenden. Das heißt, dann weiß ich, dann könnte ich mehr machen. Und dann gibt es natürlich, wir haben schon gehört, Fragebögen, die ich geben könnte. Es gibt ja auch zum Beispiel die PHQ-Messbatterie. Da gibt es den GAD-7. Das sind so zu Ängsten 7 Fragen, die ich auch einfach vorlegen und lesen und ins Gespräch reinbringen kann. Oder den PHQ-9 zu depressiven Erkrankungen, die sich ganz schnell auswerten lassen. Und ich weiß von einigen Praxen, die wirklich auch mithaben bei den Fragebögen, die sie rausgeben und dann auch einen Eindruck über diese Symptomatik kriegen, wenn sie das Gefühl haben, okay, da könnte was im Argen sein. Und dann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ist da vielleicht eine Symptomatik da, dann kann man auch sich so einen Mehrstufenplan überlegen, weil erstmal ist es natürlich so, wir wissen, dass soziale Unterstützung hilft bei psychischen Beschwerden. Wir wissen, dass Selbsthilfegruppen eine ganz, ganz tolle Arbeit leisten in Deutschland. Wir wissen auch, dass Sport, also Lungensport, sich positiv auswirkt. Oder auch, wir wissen, dass pneumologische Reha einen Einfluss haben kann auf psychische Komorbiditäten. Das heißt, da sehen wir wirklich gute Effekte. Wenn wir wirklich merken, okay, das scheint jetzt noch mal deutlicher zu sein, da scheint tatsächlich eine klinische Diagnose vorzuliegen, nur dann wäre eine weitere Behandlung erforderlich. Und dann natürlich psychiatrisch oder psychotherapeutisch. Und da fragen mich häufig auch BehandlerInnen, wie kann ich denn Patienten helfen? Weil wir wissen ja, die Wartezeiten sind irgendwie lang. Viele PatientInnen berichten auch uns immer wieder, dass sie gar nicht wissen, an wen wende ich mich denn eigentlich. Und es gibt von der Bundespsychotherapeutenkammer eine ganz tolle Seite im Internet, die heißt www.wegezurpsychotherapie.org. Das ist eine Seite, die ist ganz, ganz einfach aufgebaut, auch in Laiensprach verfasst, sehr ansprechend. Das sind immer so Bubbles, auf die klicke ich drauf und dann steht da sowas wie, was ist eigentlich Psychotherapie? Oder auch, was ist eine psychotherapeutische Sprechstunde und wie kann ich denn einfach mal abklären lassen, ob ich Unterstützung brauche? Und das erleben viele Patientinnen als sehr hilfreich, weil die dann selber in ihrem eigenen Tempo einfach diese Dinge mal nachlesen können. Hm. Das ist sowas, was man machen kann. Ich kann gerne später auch noch mal zur psychotherapeutischen Sprechstunde was sagen. Aber jetzt haben vielleicht auch meine KollegInnen dazu noch Ideen.
Ich habe dazu auf jeden Fall eine Idee. Wir haben in Lüneburg ein sehr großes Angebot an Lungensportgruppen. Mhm. Und dazu motiviere ich meine Patientinnen und Patienten sehr, sehr regelmäßig. Mhm. Das lässt sich zulasten der Krankenversicherung verordnen. Und einfach der Kontakt zu Patientinnen und Patienten mit gleicher Erkrankung, die im Grunde so im gleichen Boot sind, die auch so das gleiche Leistungsniveau haben und die dann sich austauschen können, aber auch merken, wie sie sich gegenseitig verbessern können, die nicht in eine Überforderung reinkommen, sondern eher in so eine Motivationssituation. Das ist sehr, sehr gut. Wir machen auch regelmäßig Patientenwandertage. Das war jetzt gerade ganz präsent vorgestern, zuletzt hier in Lüneburger Kurpark. Und ich erlebe immer wieder COPD-Patientinnen und Patienten, die mir hinterher sagen, nachdem wir wirklich auf ganz niedrigem, niederschwelligen Niveau ein paar Schritte spazieren gegangen sind, ein bisschen Atemübungen gemacht haben, ich hätte mir das vorher gar nicht zugetraut. Ich war eigentlich immer nur auf dem Sofa. Ich hatte große Bedenken, hierher zu kommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so weit überhaupt noch laufen kann. Und da ist dann ganz viel Motivation plötzlich da zu sagen, okay, an dem Punkte knüpfe ich an. Ich gehe sozusagen mit quasi Gleichgesinnten in die Sportgruppe, lass mich fachkundig anleiten und guck, wie kann ich meine Dekonditionierung verhindern? Wie kann ich mich auch verbessern und freue mich über kleine Erfolge? Das ist für die COPD unheimlich wichtig, aber es ist für die psychische Situation auch unheimlich wichtig.
Ja, da finde ich ganz, ganz toll, dass Sie das ansprechen. Dieses Thema kleine Schritte sind manchmal ganz groß. Das heißt, manchmal sind es kleine Anknüpfungspunkte, kleine Schritte, die dann ganz viel bedeuten können. Und gerade dieser niederschwellige Zugang und auch Kommunikation mit anderen Betroffenen über Lungensportgruppen, über Selbsthilfegruppen kann ganz, ganz viel schon bringen.
Damit haben wir schon mal ein ganz praktisches Takeaway. Schauen wir noch mal in die allgemeinmedizinische Praxis. Doktorin Mitadjami, wenn Sie auf das schauen, was wir besprochen haben, was wäre Ihnen noch wichtig für die Zuhörenden?
Dass die COPD wahrgenommen wird, dass die COPD früh erkannt wird. Und da, denke ich, spielt die Hausarztmedizin eine große Rolle. Die Patienten erzählen, sind sie Raucher, sind sie nicht Raucher, sind sie im Raucherhaushalt aufgewachsen, ja? Haben sie Belastungsluft und husten sie öfter? All das sind Dinge, die sollte der Hausarzt wissen und dann auch gezielt auf COPD screenen. Dann gehört natürlich die optimale Therapie dazu, die möglichst auch leitliniengerecht sein sollte. Und dann sind die Symptome der COPD nicht so präsent. Und wenn diese nicht so präsent sind, ist natürlich Angst, Unruhe, Depression auch nicht mehr so präsent, weil einfach der Patient seinen Lebensalltag gut gestalten kann. Und dann fand ich gut, was mein Facharztkollege gesagt hat, Lungensport, Selbsthilfegruppen, all das sind Dinge, die sind ganz wichtig. Aber ich glaube, wir sollten auch Physiotherapie, Atemphysiotherapie nicht vergessen. Und was auch noch wichtig ist, jede Exazerbation ist der Herzinfarkt des COPDlers. Und jeder, der einen Herzinfarkt hatte, fragt gleich nach der Reha. Aber welcher COPD-Patient fragt nach einer Rehabilitationsmaßnahme und welcher Arzt stellt einen Rehabilitationsantrag dann aus? Und ich glaube, da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das so ein bisschen präsenter haben und auch die Dinge wirklich ernst nehmen. Ja, und ganz zum Schluss natürlich, dass wir, wenn jemand Psychotherapie benötigt, dass er dann auch wirklich auch zur Psychotherapie geschickt wird. Und da danke ich für den guten Tipp mit dem www Wege zur Psychotherapie.
Ja, sehr gerne. Und ich kann an der Stelle auch noch kurz vielleicht eine weitere Info reingeben. Die Frage ist so, Psychotherapie häufig eine große Hürde. Brauche ich das wirklich? Brauche ich das nicht? Ich will jetzt nicht noch eine Zusatzdiagnose. Alles Dinge, die man auch sehr gut verstehen kann und Themen, die Betroffene umtreiben. Es gibt etwas in Deutschland, das nennen wir die psychotherapeutische Sprechstunde. Auch das ist den PatientInnen häufig nicht bewusst. Das ist eine erste Sprechstunde, in der man einfach seine Symptome einmal abklären lassen kann, in der die Indikation festgestellt wird oder eben auch festgestellt wird, nein, es ist okay, es besteht keine Indikation für Psychotherapie und in der auch beraten wird. Und das einfach in Anspruch zu nehmen als ersten Step Und unter Umständen zu sagen, vielleicht merke ich dann ja auch, nö, es ist okay, ich brauche gar nicht mehr, aber ich bin vielleicht beruhigt und habe mir das einfach mal angeschaut. Das kann ein wichtiger erster Schritt für Betroffene sein, wird auch auf dieser Internetseite mit besprochen und diskutiert.
Ich möchte da noch mal eine kleine Ergänzung machen, ohne den Bogen jetzt zu weit spannen zu wollen. Ja. Aber wir kümmern uns gut um unsere Patientinnen und Patienten, aber wir müssen natürlich auch den Blick auf uns selbst richten. Das ist auch anstrengend, über psychische Aspekte zu sprechen, und ich erlebe bei mir selbst, wir nehmen ja häufig auch Dinge mit nach Hause. Nicht wenig COPD-Patientinnen und Patienten entwickeln zum Beispiel auch Lungenkarzinome. Das sind zum Teil dann ganz, ganz schwierige Gespräche. Und ich finde, wir tun auch alle gut daran, ein bisschen auf uns selbst Acht zu geben und uns auch selbst entsprechend weiterzubilden. Also ich finde so, die Basis ist ja die psychosomatische Grundversorgung, Balint-Gruppen, dass man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, das interessiert mich nicht, das mache ich nicht, will ich nicht. Da möchte ich nochmal so ein bisschen Werbung für machen, auch auf uns selbst zu blicken und uns selber auch eben weiter zu qualifizieren, um solche Gespräche gut führen zu können und eben auch für die eigene Psychohygiene Gutes zu tun.
Danke für diesen weiteren Bogen. Ich finde den ganz wichtig. Auch nochmal sagen, wir sollten auch die Angehörigen nicht vergessen. Denn das ist häufig ein ganzes System, was da in Mitleidenschaft gezogen wird. Das hat für alle Folgen, weil einfach Betroffene nicht mehr ihre Funktionen in der Familie, im System einnehmen können, die sie vielleicht früher angenommen haben. Und ich sage immer gerade den Angehörigen, die auch zu uns kommen in Behandlung, man kann nur dann für andere da sein, wenn man auch für sich selber langfristig sorgen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass diese sich Pausen zugestehen und sagen, okay, ich versuche jetzt mal zur Ruhe zu kommen, um dann auch wieder für meinen Partner, meine Partnerin da sein zu können. Das heißt, das darf auch sein.
Einen besseren Schluss hätte ich mir nicht wünschen können, dass wir diesen Bogen noch geschlagen haben. Auf der einen Seite natürlich zur, ja, ich sag jetzt mal, Achtsamkeit der Behandelnden mit sich selbst, aber natürlich auch die Angehörigen mit einschließen, weil wir sind ja nicht solitäre Wesen, die auf Einzelplaneten leben, sondern immer in sozialen Kontexten unterwegs sind. Und ich habe das Gefühl, wir haben ganz viel angestoßen, gleichzeitig wahrscheinlich noch Stoff für ganz, ganz viele andere Folgen Atemweg gesammelt, Anstöße. Aber ich hoffe, dass die Zuhörenden genauso viel mitnehmen wie ich. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Sie alle drei, Doktorin Metadiami, Herr Dr. Garde und Professorin Stenzel, für Ihre Expertise und Ihre Einblicke. Dankeschön.
Gerne.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und jetzt möchte ich Ihnen noch Lust machen auf die nächste Folge Atemweg. Da spreche ich mit Professor Carsten Schwarz und Professor Ulrich Zissler über das Leben als Erwachsener mit zystischer Fibrose, mit Mukoviszidose. Wird eine ganz spannende Ausgabe. Und denken Sie daran, wenn Sie ein Thema haben, was Sie bei Atemweg gerne hören möchten, einfach eine E-Mail an podcast.de@kesi.com. Wir freuen uns drüber. Bis dahin.